Ich denke an einen Mann, der aus einem kleinen Geschäft mit 20 Quadratmeter eine große Firma aufgebaut hat, mit Filialen im Versandhandel, Großhandel und Filialen im Ausland. Und sein Motto dem Kunden gegenüber war: Das Beste ist für Sie gerade gut genug. Damit arbeitete mit dieser Einstellung als Verkäufer, später als Geschäftsführer und wurde sehr erfolgreich. Das Beste ist für Sie gerade gut genug. Und das Thema der heutigen Predigt ist das Beste für Jesus. Und ich möchte uns einladen, wer eine Bibel dabei hat, Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 1 bis 8. Johannes 12, 1 bis 8. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn später verriet: Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus: Lass sie in Frieden, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Maria, Martha und Lazarus waren Geschwister. Jesus hatte das große Wunder vollbracht und Lazarus von den Toten auferweckt. Und jetzt wurde gefeiert. Es wurden Gäste eingeladen, Jesus, die Apostel, vielleicht noch andere Personen, und sie saßen zu Tisch. Das ist natürlich nicht so wie heute hier bei uns, sondern man lag so halb liegend, man hatte keine Stühle, sondern man lag so halb liegend mit den Füßen nach außen und die Köpfe zusammen, und da war der Tisch sozusagen, wo man sich bediente. Plötzlich geschieht etwas, was keiner erwartete. Vers 3: Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Narde und salbte Jesus die Füße und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus wurde erfüllt vom Duft des Öls. Salböl aus Narde. Narde war eine Wurzel, die in Indien wuchs und war sehr teuer. Der Wert dieses Öls war 300 Silbergroschen, das war ein Jahreseinkommen in der damaligen Zeit. Wir können mal überlegen, was wir so verdient haben oder im Jahr verdienen, aber nur denken, das war der Bruttoeinkommen, war der Wert dieses Öls. So würde es heute wertvoll sein. Und Maria salbt Jesus damit die Füße. Vor kurzem gab es in diesem Haus ein Begräbnis. Ihr Bruder ist gestorben. Aber dieses Öl war so kostbar, dass es nicht für die Salbung ihres Bruders verschwendete. Aber Jesus war es ihr wert. Das Beste und Kostbarste, was sie hatte, nimmt sie und salbt Jesus die Füße. Vielmehr noch. Das Haar, das in der damaligen Zeit und bis heute in manchen Kulturen als Zeichen der Ehre angesehen wurde, Maria legt ihren Stolz und ihre Ehre zu den Füßen Jesu. Sie trocknet mit ihrem Haar die Füße des Herrn, und wir wissen ja, die Fußwaschung, das war eine der niedrigsten Aufgaben für Sklaven. Eine demütigere und kleinere Haltung hätte Maria nicht einnehmen können. Aber indem sie sich vor dem Herrn demütigt und mit dem Haar die Füße des Herrn trocknet, kam das angenehm duftende Öl an ihr Haar und sie roch nach diesem Duft. Dort, wo Menschen ganz nah bei Jesus sind, dort, wo sie bereit sind, sich vor Jesus zu beugen, fangen sie an, den angenehmen Duft des Herrn zu verbreiten. Sie werden angenehm für ihre Mitmenschen. Die angenehmen Charaktereigenschaften des Herrn spiegeln sich in ihrem Leben wider. Und dieser besondere Dienst der Nähe des Herrn und der Demütigung oder Demut vor dem Herrn hinterlässt Spuren. Die Bibel würde sagen, hinterlässt ein Wohlgeruch. In meinen jungen Jahren habe ich öfter so als Jugendlicher Missionseinsätze gemacht. Das heißt, so eine ganz kleine Gemeinde, so 15 Mitglieder, hat ein Missionszelt bestellt, ein Team bestellt. Dann waren wir aus unterschiedlichen Gemeinden und Kirchen dort dabei und haben die Stadt unsicher gemacht im Sinne von Menschen mit dem Evangelium, mit der Botschaft von Jesus Christus konfrontiert. Und eingeladen, abends war ein Evangelist da, der hat gepredigt und wurde zur Bekehrung aufgerufen. Und in so einem der Einsätze habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der ein ganz besonderer Mensch war. Er hatte seine Emotionen und Charakter nicht im Griff. Also ich war kaum da, dann hat er mich schon in ein anderes Zimmer zitiert und wollte mir sagte, du, jetzt zeige ich dir mal was. Also ich habe Kaffee kochen sollen zum ersten Mal im Leben und habe dann Fehler gemacht, es ist drüber geschwappt. Da fing an zu schimpfen und zu schreien und nahm mich ins andere Zimmer und dachte, jo, was machst du denn jetzt? Und dann hat Gott mir die Weisheit gegeben, einen Satz zu sagen, das ihn ganz ruhig gemacht hat. Ich sage, jetzt bin ich mal gespannt, wie ein vom Heiligen Geist geleiteter Christ in dieser Situation reagiert. Auf einmal wurde er ganz ruhig. Hab diesen Menschen, also immer wenn es laut war, wusste man, wer es ist. Und ich habe diesen Menschen ein paar Jahre später wieder getroffen. Und ich merkte, er ist ruhiger geworden. Gott hat sein Leben verändert. Und ich sagte, du, was ist los? Sag du, ich war 3 Jahre auf einer Bibelschule und es hat mir gut getan, sagte er. Und ich habe gemerkt, 3 Jahre Nähe zu Gottes Wort, 3 Jahre intensives Beschäftigen mit dem Herrn hat sein Leben verändert. Die Nähe bei Jesus verändert unser Leben. Und das ist ermutigend. Maria kam in die Nähe des Herrn. Und sie roch nach diesem Duft. Und so geht es auch uns. Die Nähe des Herrn befähigt uns, anderen zu vergeben, hilft uns, über unseren eigenen Schatten zu springen, vielleicht auch zu uns zu entschuldigen und unseren Charakter zu verändern. Ich lese Vers 4 bis 6. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn später verriet. Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden, den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb. Das, was Judas hier sagt, hört sich sehr gut an. Armen geben, helfen, wunderbar. Also Maria verschwendet sozusagen eine große Summe an Geld, um eben, dass besser eingesetzt werden konnte. Aber dem Judas ging es nicht um die Armen. Es war eine falsche Motivation, die ihn da bewegt hat. Maria brachte dieses Opfer aus Liebe zu ihrem Herrn. Es war keine Verschwendung. Und ein zweiter Gedanke, wenn du das Beste für Jesus gibst, wirst du immer mit Widerstand rechnen. Ich weiß noch, wo wir uns entschieden haben, in die Mission zu gehen, einen tollen, guten, angenehmen Job loszulassen und. Und meine Frau erzählte es ihrer Mutter. Die erste Reaktion war 15 Minuten lang am Telefon. Sie wohnen ein bisschen weiter weg. Versuchte sie, meine Frau zu überreden, wir sollen doch nicht so einen Schwachsinn tun. Einen sicheren Job loslassen und dem Herrn in der Mission zu dienen. Ich bin ja froh, dass meine Frau nicht auf ihre Mutter gehört hat, sondern ja, genau, das war schön. Und heute muss man sagen, es war eine gute Entscheidung. Wir neigen dazu, manchmal anderen zu denken, andere sind ein Hindernis, aber wie schnell können wir selbst ein Hindernis sein? Als Jesus sagte, dass er verraten wird, dass er sterben wird, kam nämlich Petrus und sagte, Meister, nur du nicht. Und Jesus sagt, geh weg von mir, Satan. wie schnell können wir auch vielleicht anderen ein Hindernis im Glaubensleben sein. Wir freuen uns, wenn unsere Kinder sich für Jesus entscheiden, wenn sie den Weg mit dem Herrn gehen möchten. Aber was ist, wenn sie kommen und sagen, ich möchte auf eine Bibelschule gehen oder ich möchte in die Mission gehen? Es gibt Eltern, die sagen, ja, lass die anderen. So nach dem Motto, Herr, sende Arbeiter ins Missionsfeld, aber nicht mich und meine Kinder. Ich hatte eine Begegnung mit einer Frau, das mich sehr geprägt hat. Das ist schon ein paar Jahre her. Ihre älteste Tochter hat sich entschieden, zu den unerreichten Völkern zu gehen. Das bedeutet, eine Zeit von circa 10 bis 20 Jahre weg. Gut, alle 5 Jahre kommt sie dann für ein halbes Jahr wieder. Man kommt da nicht einfach mal dahin oder mal zurück, sondern wirklich zu den Unerreichten, die keine Schrift haben, wo man die Sprache lernen muss und dann die Bibel übersetzen, das dauert sehr lange. Und ich fragte sie, ich sagte, wie fühlst du dich als Mutter, so lange von deiner Tochter getrennt zu sein? Und sie sagte, du, das fällt mir nicht leicht, aber es ist mir eine Ehre, eins meiner Kinder dem Herrn in die Mission abzugeben. Durch meinen Dienst bei die Guna ist es immer wieder schön zu erleben, wie junge Menschen, aber auch ganze Familien sich von Gott berufen lassen und die beste Zeit ihres Lebens Gott zur Verfügung stellen. Ich denke an ein Zeugnis, wir arbeiten ja in verschiedenen Ländern und ich sage mal, die sind alle sicher. Gut, in Deutschland ist man auch nicht immer sicher, ja, aber sie sind sicher. Aber ein Land, gut, man muss sich an Regeln halten, ja, man sollte vielleicht nicht nachts irgendwo spazieren. In Deutschland sollte man es auch nicht überall machen. Aber im Südsudan, das ist das gefährlichste Land, wo wir arbeiten. Und da schicken wir auch keine jungen Leute hin, sondern nur solche, die bewährt sind, die auch sich der Situation und der Herausforderung bewusst sind. Und so haben wir ein Ehepaar, die schon früher jahrelang mit die Guna unterwegs waren, zurückkamen, geheiratet haben und jetzt mit ihren Kindern dahin gegangen sind, in den Südsudan. Und ich war bei der Aussendung dabei. Sie gehen in ein Gebiet, wo es kein Strom, kein fließend Wasser gibt, wo jeder seine Kalaschnikow in der Hütte hängen hat. Die haben zwar kein Handy und kein dies und jenes, aber Kalaschnikow ist da. Und die wird auch gebraucht, um wo Blutrache an der Tagesordnung ist. Und beim Aussendungsgottesdienst sagten sie, wir freuen uns auf den Dienst, den wir dort tun werden und dürfen. Und er, der Ehemann, er sagte, ja, ich bin nicht ein Mann von vielen Worten, ich gehe. Er sagt aber eine Frage, die beschäftigt mich. Wir sind bereit als Ehepaar alles loszulassen, alles zu geben. Aber was ist, wenn uns als Eltern etwas zustößt, was geschieht mit unseren kleinen Kindern? Das ist die Frage, die mich beschäftigt. Sie ging nach vorne, aufgelöst in Tränen, sagte, Gemeinde, ich habe euch alle lieb. Es fällt mir so schwer, euch loszulassen. Aber wir wissen, unser Platz ist dort und wir wollen da hingehen. Und sie haben wirklich viele Herausforderungen. Aber sie sind bereit, den höchsten Preis, den ein Mensch zahlen kann, bereit zu geben. Und zwar das eigene Leben dem Herrn zur Verfügung zu geben, um ihm zu dienen. Sie wollen ihr Bestes für Jesus geben. Darf ich heute fragen, was ist dein Bestes, das du Jesus geben möchtest? Ich persönlich glaube und bin fest davon überzeugt, für die allermeisten von uns in Deutschland ist der Platz hier in Deutschland. Aber Gott hat auch Menschen auserwählt, die gehen sollen. Aber das Allerbeste, Jesus zu geben, vielleicht ist heute jemand hier, wo Jesus in deinem Leben, ich kenne euch nicht, aber vielleicht ist jemand hier, wo Jesus nicht die erste Priorität im Leben ist, wo andere Sachen wichtiger sind. Dann bedeutet es, das Beste, Jesus zu geben, ihn als die Nummer eins in seinem Leben zuzulassen. Vielleicht bedeutet das Beste, Jesus zu geben, auch, dass man mehr Zeit für das Wort Gottes nimmt, mehr Zeit, um die Bibel zu lesen, mehr Zeit vielleicht in der Gemeinde mitzuhelfen oder auch irgendetwas, was einen gefangen hält, loszulassen. etwas, was einen von Gott ablenkt. Es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir die fürsorgliche Liebehand Gottes erfahren. Es gibt aber auch Zeiten, wo wir das Gefühl haben, dass Gott uns durch finstere Täler gehen lässt, obwohl er die Macht hat, es zu verhindern. Maria ging es ähnlich. Sie musste zusehen, wie ihr Bruder Lazarus krank wurde, und er war noch jung. Sie musste zusehen, wie er starb. Sie musste zusehen, wie er beerdigt wurde. Den Schmerz, den sie erlebt hatte, konnte durch die Auferstehung nicht wieder gut gemacht werden. Sie wusste auch ganz genau, Jesus hätte es verhindern können. In Kapitel 11, 32 lesen wir, als Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie sie Juden weinten, die mit ihm gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Auch wenn wir es nicht immer verstehen, lässt Gott Leid und Schmerzen in unserem Leben zu. Jesus, wir lesen in Johannes 11, 5, Jesus hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Er hatte sie alle lieb, die ganze Familie. Und Gott lässt Leid im Leben einer Familie zu, die er lieb hat. Auch im Leben von Menschen, die ihm gedient haben. Die Martha, die hat viel Arbeit gehabt. Jesus und noch 12 andere Männer, die den ganzen Tag gelaufen sind, hungrig waren zu versorgen. Und die konnten, glaube ich, eine ganze Menge an Essen verschlingen. Gott lässt Leid zu bei der Martha, die Mühe gehabt hat. Sie musste mitsehen, wie ihr Bruder starb. All dies Negative erlebte. All dieser Schmerz, auch wenn es ein gutes Ende nimmt, es geht nie spurlos an uns vorbei. Und in dieser Situation nimmt die Maria das Pfund Salböl und salbt Jesus die Füße. Darf ich dich heute fragen, welchen Schmerz hast du in deinem Leben? Welche innere Wunden oder Narben rufen in deinem Leben schmerzliche Erinnerungen hervor? Maria hatte trotz all dieser negativen Erlebnisse, die tief in ihrem Gedächtnis waren, sich entschieden, Jesus das Wertvollste und Kostbarste, das sie hatte, zu geben. Ein Bruder in unserer Gemeinde, eine Familie, die hatten 5 Kinder und der Jüngste war 23 Jahre. Und abends bekam ich eine WhatsApp: Markus hatte einen Unfall. Er ist mit dem Motorrad verunglückt und ist mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Mitten in der Nacht irgendwann kam die nächste WhatsApp: Markus ist gestorben. Das 5. Kind, das einzige Kind, das zu Hause war, das Jüngste. Und am nächsten Morgen musste ich als einer der Ältesten der Gemeinde mit noch einem anderen Ältesten diese Familie besuchen. Und glaubt mir, es gibt viel schönere Aufgaben, die man als Ältesten in einer Gemeinde tun kann. Und dann sind wir in diese Familie, die hatten noch keine 12 Stunden die Nachricht, dass ihr Sohn gestorben ist. Wir kamen hin und uns ging es wie den Freunden Hiobs. Sie saßen da und wussten nicht, was sie sagen sollen. Als wir uns irgendwann verabschiedet haben, haben wir gebetet. Und dieser Vater, der vor circa 12 Stunden seinen Sohn verloren hat, betete ein Gebet, das mich sehr bewegt hatte. Er sagte: Vater im Himmel, ich habe dir immer mit Freuden Dank gesagt. Und wenn es in Zukunft sein soll, dass ich es in Trauer tun soll, dann will ich es auch tun. Es hat mich sehr bewegt, diese Einstellung, diese Hingabe an Jesus. Ich kenne einen jungen Mann, der auch viel innere Schmerzen erlebt hat, der viel durchgemacht hat. Und er sagte, Jesus ist es wert, mit der größten Liebe und der größten Verschwendung angebetet zu werden. Ich wünsche uns, liebe Geschwister, dass wir so wie Maria, obwohl Jesus Leid und Not und verschiedene traurige Sachen in ihrem Leben zugelassen hat, aber sie wusste, Jesus ist es wert, ihm dennoch an ihm festzuhalten, ihm dennoch die Ehre zu geben. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen auch, dass die Nähe zu unserem Herrn unser Leben verändert. Ich wünsche uns allen Gottes Segen und dass Gott unser Leben leiten und führen darf. Amen.